Star-FM Creepy Hour mit deinen Horror-Hosts Bibi Blackcraft und Wolfi.
Hallo und herzlich willkommen zurück in der Creepy Hour.
Schön, dass du wieder mit dabei bist und schön, dass du wieder da bist. Der Neid steht mir noch ein bisschen in den Augen nach diesem unfassbaren Wochenende, was du hinter dir hast. Magst du nochmal zum Start ein bisschen erzählen?
Ja, ich war am Wochenende in Birmingham. Ich bin am Freitag losgeflogen. Tu mal nicht so, ich habe dir am Samstag noch geschickt, dass es jetzt noch Restkarten gibt.
Und ich habe geschaut, ich hätte mit dem Auto, wenn ich 12 Stunden durchgeballert wäre ohne Stau, wäre ich noch hingekommen. Das Problem ist, dann hätte ich nicht mal mehr das letzte Konzert des Tages gesehen.
Siehste, ja, du hättest auch mit deinem Rennrad fahren können.
Mountainbike.
Du hast mir aber sogar die Strecke geschickt. Aber wir schweifen ab. Ja. Egal. Also wir waren in Birmingham bei dem wohl größten Rockspektakel dieses Jahrhunderts, wenn nicht des Jahrtausends.
Mindestens.
Back to the beginning, the final show of Ozzy Osbourne und Black Sabbath. Und es war wirklich, also ich kam heute in Sender in Berlin und ich glaube, ich konnte nicht einmal den Gang entlang gehen und jeder Kollege und jede Kollegin so, und wie war's? So, was sagst du denn da? Es war mega. Also ich habe auch auf meinem Baby Blackcraft Account ein paar Stories dann gepostet. Am Samstag ging gar nichts durch. Ich habe es wirklich versucht, aber es hat nicht funktioniert. Der Service war einfach richtig scheiße. Aber war auch nicht das Verkehrteste, weil manchmal ist es ganz cool, einfach im Moment zu sein und nicht immer irgendwie nur am Handy. Und ja, was soll ich sagen? Es ging wann waren wir da? Um 11:30, 12:00. Wir waren davor noch an dieser Bridge. Also Black Sabbath hat ja eine Bridge bekommen in Birmingham. Da stand so eine schöne Bank und da gab es dann noch so ein Mural, da musste man ein bisschen hinlaufen. Und also diese ganze Stadt war im Ausnahmezustand. Du hast es schon gemerkt, wir sind in Berlin losgeflogen über Brüssel. Und an jedem Flughafen gab's Metalheads, was einfach super schön war. Und dann bist du da gelandet und diese Stadt wurde förmlich überrollt von Leuten, die nur wegen dem Konzert da waren. Also du sahst überall nur Bandshirts und aufgeregte Menschen, die sich freuen. Also diese ganze Stimmung, die da vor Ort herrschte, war einfach super elektrisierend und hat richtig angesteckt. Jeder war einfach so glücklich, dabei sein zu können. Und genau, also dann sind wir da am Samstag um 11:30 oder um 12 hin. Und dann ging das auch relativ zügig los. Und es haben ja super, super viele Bands gespielt. Den Anfang hat Mastodon gemacht. Und ich muss sagen, also organisatorisch, da kommt jetzt ja meine Profession wieder so ein bisschen durch, weil ich das ja auch beruflich mache, mich um Events zu kümmern, was die da geleistet haben. Krass. Also die hatten so eine Drehbühne oder so ein Drehteller auf der Bühne und haben quasi somit immer nur 7 bis 10 Minuten zwischen den Sets gehabt, zwischen den Bands, haben im Hintergrund, also hinter der Band, die gerade auf der Bühne spielte, schon das Setup für die nächste Band aufgebaut und dann war das so ein riesiger Teller, der hat sich einmal gedreht und dann war die nächste Band bereit und es war gigantisch. Also was da auf der Bühne abging und wie viele Leute auf dieser Bühne standen, da wo du never ever dachtest, dass die überhaupt mal eine Bühne scheren, also in einem Set, das war unglaublich. Also da war von den Rolling Stones, Aerosmith, Pantera, Slayer, Metallica, Mastodon, Ghost, also es waren einfach gefühlt alle da. Es waren so viele Solokünstler da, so viele Songwriter, so viele Genies aus der Rockgeschichte. Und ja, was soll ich sagen, also Youngblood war mein absolutes Highlight, also ausgeklammert von Ozzy und Sabbath. Was der da gerissen hat, der hatte seinen Freddie Mercury-Moment in Birmingham. Der hat eine Show hingelegt, der hat eine Stimme geboten. Dieses ganze Stadion hat mitgesungen. Changes hat er performt und ich habe sehr geweint. Ich hatte Gänsehaut und es war wirklich, das war der Moment da, wo ich mir dachte, fuck, ich stehe jetzt wirklich in diesem Stadion, wo gerade Rockgeschichte geschrieben wird. Und als abends natürlich The Prince of Darkness auf die Bühne kam, sind auch instant die Tränen geflossen. Ich meine, er hat so viel für die Musik getan. Jeder, also in meinem Alter, jeder ist mit den Osbournes groß geworden. Auch also nicht mal wenn es musikalisch war, du kanntest die Familie einfach und jeder hat, glaube ich, so seinen Bezug dazu. Und zu sehen, wie einfach den ganzen Tag sein Leben, seine Karriere so gefeiert wird, war unfassbar mitreißend. Und als er dann auf der Bühne saß, auf seinem Thron, auf seinem Fledermausthron, hatte er selber schon ganz, ganz viel Pipi in den Augen. Und ab dem Zeitpunkt, als er dann das erste Wort gesagt hat, war, glaube ich, keiner mehr imstande, irgendwas zu sagen. Alle standen mit Tränen in den Augen da und haben einfach nur zugehört. Und du hast auch gemerkt, er konnte ja nicht mehr aufstehen. Ozzy Osbourne ist ja an Parkinson erkrankt, warum auch diese ganzen Einnahmen von diesem Konzert von Back to the Beginning auch gespendet werden. Und du hast in seinen Augen gesehen, er würde so gern aufstehen. Er hat so herzlich gelacht und er war so berührt von den ganzen Menschen, die da waren. Es war ein bisschen eine Mischung aus unfassbarer Ehrfurcht und glücklich sein, dass man einfach da sein konnte, aber auch ein Hauch Mitleid, dass dieser große Musiker jetzt so an diesen Stuhl gefesselt war und eigentlich ja so ganz anders wollte, als er konnte. Und als er dann natürlich Mama I'm Coming Home gesungen hat, war vorbei. Also das war wirklich, ich hätte nicht gedacht, ich wusste schon, dass es berührend wird, aber dass es so krass wird, hätte ich nicht gedacht.
Das war so ein bisschen die Fallhöhe bei diesem Event. Denn die eine Seite ist natürlich, dass da all diese Rock- und Metal-Legenden hintereinander auf der Bühne stehen, ihre 20 Minuten oder so spielen und am Ende eben diese letzten Klänge von Ozzy und Black Sabbath ertönen. Das ist so der eine Teil. Aber dieser andere ist ja, ob diese Emotion rüberkommt, diese ganz besondere Stimmung rüberkommt, dieser Once-in-a-Lifetime-Moment, ja, wir verwenden das so häufig, aber war es nun mal, ob das dann wirklich im Publikum ankommt, ob das Event-Touristen sind oder ob die spüren, was in diesem Moment abgeht. Ich glaube, dieses Gefühl bei so einem Event ist ja eigentlich fast wichtiger als das, was musikalisch auf der Bühne passiert. Und wenn das rübergekommen ist, dann war ja alles perfekt.
Und ich muss auch sagen, seine Stimme war grandios. Also ich hätte das viel schlimmer erwartet, einfach seinem Zustand zufolge, aber er war voll da und ich glaube, er hat das letzte bisschen aus sich rausgeholt, was da noch irgendwie vorhanden war, um einfach einen würdigen Abschied zu schaffen. Und in der Pause zwischen Ozzy, also er hat auch 5 Songs performt, was ich wirklich richtig stark fand. Als dann nochmal Black Sabbath eben kam, da waren wir alle schon so, okay, es hat sehr lange gedauert, bis er dann rauskam. Und jeder hatte, glaube ich, insgeheim sehr, sehr große Angst, dass es vielleicht jetzt schon zu viel war, dass einfach sein Solo-Set einfach schon zu viel war. Aber als dann die Sirenen losgingen, weil dann Warpix gestartet hat und das ganze Stadion einfach von der ersten bis zur letzten Strophe mitgesungen hat. Also ich kann es nicht in Worte fassen, was es für mich musikalisch persönlich bedeutet hat. Und ich glaube, ich war eine von 40.000 in diesem Stadion, denen es alle so gegangen hat. Und jeder hat ja seine persönlichen Momente und für jeden ist glaube ich, Black Sabbath und Ozzy Osbourne so einer der größten Namen, die es überhaupt gibt und da einfach nochmal dabei gewesen zu sein. Ich könnte schon wieder weinen, ne? Ich fand's richtig schön und mein kleines Rockerherz ist da wirklich 50 Mal gesprungen, die Sekunde und bin sehr, sehr happy.
Es ging wirklich halt nicht nur um die Musik, weil Ozzy und Sabbath sind halt Popkultur geworden irgendwann. Natürlich auch durch Osbournes und so weiter und so fort, durch diese TV-Präsenz. Das ist nochmal so ein Next Step gegangen und deswegen haben ja auch viele da mitgeweint, die vielleicht musikalisch jetzt gar nicht auf dieser Metal-Schiene sind oder die jetzt da unbedingt Sabbath jeden Tag stundenlang hören, sondern einfach, weil das so eine Ikone war, weil das so ein Popstar war im Metal-Bereich, den man einfach immer gefeiert hat, der einem das ganze Leben so ein bisschen begleitet hat. Man weiß, man wird ihn jetzt künftig nur noch sehr, sehr selten auf der Bildfläche sehen.
Es war auf jeden Fall ein sehr, sehr würdiger Abschied und ich bin sehr dankbar, dass ich dabei sein durfte.
So, das war Bibis 10-Minuten-Monolog rund um Black Sabbath. Schön, dass du mit dabei warst. Nein, aber es ist wirklich was ganz Tolles und mega, dass es dann am Ende so gut war. Und ich möchte auch mit einem Fakt mich noch schnell aufräumen, weil da geht so ein Gerücht um, dass die Bandmitglieder von Ozzy nach dem Auftritt einfach verschwunden sind und ihn alleine auf der Bühne gelassen haben. Das kam in diesem Zusammenschnitt ein bisschen blöd rüber, den sie da gestreamt haben. Ja, die sind kurz runter, aber nur um einen Kuchen zu holen und ihm den dann zu übergeben und zu drücken und so weiter. Und den Teil haben die warum auch immer einfach rausgelassen. Und da sieht das aus, als hätten sie fertig gespielt, lassen Ozzy da sitzen und laufen von der Bühne runter. Nee, so war es nicht. Nee. Und Ozzy hat sogar noch gesagt, ich weiß nicht, ob du das Video gesehen hast, Ozzy sitzt da.
Come back to the fucking stage.
Come back to the fucking stage. Und ich musste lachen. Also alles gut, die haben sich gedrückt, die haben sich lieb. Ganz tolle Bilder auch backstage. Also es war kein Abarbeiten oder
aber
sowas.
Aber der Moment war auch so witzig, weil du kriegst ja in diesem Stadion ganz andere Sachen mit als vorm Livestream. Richtig. Und auch andersrum. Ne? Also ihr habt, glaube ich, auch Sachen gesehen, die ich gar nicht mitbekommen habe im Stadion. Aber das mit dem Kuchen hat man schon gesehen. Also mit dieser Torte, da war ja ein Bild von Ozzy drauf. Und ihm wurde das so gegeben und er hat so in Ozzy-Manier diesen Kuchen angeguckt und war so, also ich glaube innerlich hat er so gesagt, what the fuck? So, und hat er so weggelegt. Aber ich fand es allgemein sehr, sehr berührend, wie auch alle nach beiden Auftritten alle Musiker nochmal zu Ozzy sind. Und wir haben uns dann, als wir zurückgeflogen sind, auch gefragt, was die wohl gesagt haben. Also ich glaube, dass da ganz viel I love you man gefallen ist. So. Aber wenn du überlegst, wie viele Musikkarrieren er beeinflusst hat. Zakk Wylde war ja mit auf der Bühne, der hat ja mit im Soloset mit ihm gespielt, wie er in den letzten 50 Jahren gefühlt auch schon ein paar Mal. Und was das für einen bedeuten muss, das letzte Mal mit seinem Ziehvater, mit seinem Rock-Ziehvater quasi auf der Bühne zu stehen und dass du weißt, du gehst jetzt da runter und das wird nie mehr so sein. Unfassbar emotional und ja.
Ich glaub,
es waren jetzt aber meine 5 Cent hier zu dem Thema, aber war wirklich ein großes Ereignis in meinem Leben.
Ich glaube, danke ist so ein großes Wort, was da sich häufig gefallen ist, weil darum ging es am Ende auch, danke zu sagen für die Musik, für die Karriere und für alles, was da geleistet wurde über die letzten 60, 70 Jahre Rockgeschichte.
Absolut.
Schön.
Ich habe aber auch noch was anderes, bevor wir mit der heutigen Folge starten. Auch etwas True Crime-mäßiges.
Okay.
Denn ich glaube, du warst noch gar nicht in der Creepy Hour, als wir den Fall hatten. Und zwar ging es um den Idaho-Vormord, der im November 22 passiert ist. War ein Studentenhaus, also da haben mehrere Leute, junge Leute drin gelebt. Und die wurden eines Nachts im November wirklich ganz grausam abgeschlachtet in diesem Haus. Zwei haben überlebt, die haben angeblich, also da weiß man nicht so, haben sie jetzt das mitbekommen oder nicht, aber vier junge Leute waren tot. Und es gab ja von Anfang an einen Hauptverdächtigen und das war Brian Koberger. Und der saß jetzt seit, ich glaube, schon so gut 3 Jahren auch in U-Haft und alle, also die ganze True Crime Community hat ja quasi darauf gewartet, dass dieser Prozess jetzt endlich ins Rollen kommt, weil sich viele nicht so klar waren, war es alleine, konnte er wirklich innerhalb von wenigen Minuten 4 junge Menschen abschlachten. Also wirklich, es war ganz, ganz grausig, dieser Tatort. Und was steckt da alles dahinter? Ob das eine Incel-Bewegung war? Also was da genau vorgefallen ist? Alle haben auf dieses Trial gewartet, auf diese Verhandlung. Und jetzt hat sich Brian Koberger einfach schuldig bekannt und ist ein Plea-Deal eingegangen. Und zwar für 4 Counts of First Degree Murder and Burglary, also 4-mal Mord ersten Grades und Einbruch, hat er gemacht, um der Todesstrafe zu entgehen. Aber das bedeutet jetzt eben, dass es keinen Prozess geben wird, weil diese Strafe jetzt einfach vollzogen wird und es zu keinem Prozess mehr kommt. Und hat auf jeden Fall die True Crime Welt sehr, sehr erschüttert, muss ich sagen. Also ich habe sehr, sehr viele Reels und TikToks dazu gesehen, dass es keine befriedigende Antwort ist. Also natürlich bringt es die 4 Menschen nicht zurück, aber man hätte gerne Hintergrundinfos gehabt, warum er es getan hat und ob er wirklich alleine gehandelt hat oder ob da tatsächlich vielleicht noch mehr dahinter steckt.
Und so wirst du auch nie 1000% wissen, ob er diesen Deal nur eingegangen ist, um eben von der Todesstrafe wegzukommen oder weil es halt dann ein Schuldeingeständnis in vollem Umfang ist. Da kann man natürlich auch nur spekulieren.
Absolut. Also es gab ganz, ganz viele Gerüchte und so Theorien dazu. Diese Info passt eigentlich ganz, ganz gut zu der heutigen Folge, denn heute widmen wir uns einem der bekanntesten und zugleich rätselhaftesten Kriminalfälle der modernen Geschichte, nämlich dem Attentat auf den 35. Präsidenten der Vereinigten Staaten, John Fitzgerald Kennedy. Es geschah am 22. November 1963 in Dallas, Texas, und die Welt hielt den Atem an. Bis heute ranken sich unzählige Verschwörungstheorien und offene Fragen um genau dieses Ereignis, das als einer der größten Wendepunkte des 20. Jahrhunderts gilt.
Warnhinweis: Der nachfolgende Podcast beinhaltet Themen wie Mord, Gewalt und Sexualverbrechen und ist deshalb für Zuhörer unter 18 Jahren nicht geeignet. Der Inhalt könnte Zuhörer und Zuhörerinnen verstören oder triggern.
John F. Kennedy wurde am 29. Mai 1917 in Brookline, Massachusetts geboren. Er entstammte einer wohlhabenden, politisch einflussreichen Familie. Während des Zweiten Weltkrieges diente er als Kommandant eines Schnellbootes im Pazifik. Bei einem Angriff der Japaner wurde sein Boot gerammt und schwer getroffen. Kennedy rettete bei diesem Einsatz mehrere Kameraden und wurde dafür mit der Navy and Marine Corps Medal ausgezeichnet.
Nach dem Krieg begann er seine politische Laufbahn bei den Demokraten. 1947 zog er ins Repräsentantenhaus ein und 1953 wurde er dann Senator. Im selben Jahr heiratete er Jacqueline Lee Bouvier, später bekannt als Jackie Kennedy.
Es war 1960, als er mit gerade einmal 43 Jahren nach einem der knappsten Wahlkämpfe der US-Geschichte gegen Richard Nixon zum Präsidenten gewählt wurde. Seine Amtszeit war geprägt von politischen Krisen, aber auch von Aufbruchsstimmung. Die Kuba-Krise, der Bau der Berliner Mauer und sein Ziel, noch vor dem Ende des Jahrzehnts einen Menschen auf den Mond zu bringen. JFK stand für viele Menschen für ein Gefühl von Hoffnung, für Veränderung. Ein neuer politischer Umbruch lag in der Luft und die Menschen jubelten ihm weltweit zu. Du kennst sicherlich auch die Bilder aus Berlin.
As a free man, I take pride in the words, ich bin ein Berliner.
Doch ein einziges Ereignis sollte den Traum auf eine bessere Zukunft mit John F. Kennedy an der Spitze für immer platzen lassen. Es war der Herbst 1963. Kennedy befand sich auf einer Wahlkampftour durch Texas. Ein Schlüsselstaat für die bevorstehende Wahl in 64. Ziel war es hier, nicht nur Wähler zu gewinnen, sondern auch Spannungen innerhalb der Demokratischen Partei zu entschärfen, zwischen den liberalen und den konservativen Lagern.
Immer an seiner Seite seine Frau, Jackie Kennedy. Für sie war es die erste Wahlkampfreise überhaupt. Die Tour führte das Präsidentenpaar unter anderem nach San Antonio, Houston, Fort Worth und schließlich nach Dallas. Dort allerdings war die politische Stimmung am Siedepunkt. Dallas galt als konservative Hochburg. Am Tag vor dem Besuch wurde in einer Lokalzeitung eine ganzseitige Anzeige veröffentlicht, in der Kennedy offen als kommunistenfreundlich und als Verräter beschimpft wurde.
Nur Wochen zuvor war bereits der US-Botschafter Adlai Stevenson in Dallas bei einem Auftritt bespuckt und sogar körperlich attackiert worden. Trotzdem entschied man sich gegen strengere Sicherheitsvorkehrungen. Insgesamt waren rund 350 Polizisten und 28 Secret Service Agents im Einsatz, doch nur 12 davon waren in unmittelbarer Nähe zum Präsidenten. Heute undenkbar, wenn es um Regierungspersonen, geschweige denn um Staatsoberhäupter geht.
Kennedy und Jackie fuhren also am Mittag des 22. November 1963 in einem offenen Lincoln Continental los. Der Wagen war ein umgebautes Cabrio ohne Panzerschutz. Die Route vom Flughafen Dallas Love Field zum Veranstaltungsort, dem Trade Mart, war in der Presse bereits Tage zuvor öffentlich bekannt gegeben worden. Im Nachhinein ein fataler Fehler. Mit im Wagen saßen der texanische Governor John Connally mit seiner Frau Nellie, ein Secret Service Agent sowie der Chauffeur William Greer.
Als die Fahrzeugkolonne auf der Elm Street das Texas School Book Depository, ein Schulbuchlager, passierte, drehte sich Nellie Connell zu Kennedy um und sagte: "Sie können sehen, Herr Präsident, wie sehr die Menschen Sie lieben." Kennedy lächelte und antwortete: "Das kann man wirklich sagen." Es waren seine letzten Worte. Dann fielen um 12.30 Uhr die Schüsse. Die erste Kugel verfehlte das Fahrzeug oder prallte ab. Die zweite Kugel durchschlug Kennedys Rücken, trat am Hals wieder aus. Sie war es auch, die möglicherweise Governor Connally traf. Die dritte Kugel traf Kennedy dann direkt in den Kopf.
Connally brach verletzt zusammen. Seine Frau warf sich schützend über ihn. Kennedy jedoch konnte sich nicht nach vorne fallen lassen. Er trug wegen chronischer Rückenprobleme ein medizinisches Korsett. Dieses hielt ihn aufrecht. Das machte ihn zur Zielscheibe für die tödliche Kugel. Jackie Kennedy kletterte in Panik auf das Heck des Wagens. In einigen Quellen heißt es, sie wollte ein weggeschleudertes Stück von Kennedys Schädel zurückholen, aber sie selbst konnte sich danach nicht mehr erinnern, ob das der Grund oder ob es einfach ein Fluchtreflex war. Um die First Lady zu schützen, sprang ein Secret Service Agent namens Clint Hill sofort auf das Auto und drückte sie zurück in den Sitz. Der Fahrer beschleunigte anschließend in Richtung Parkland Memorial Hospital.
Noch am Tatort berichteten zahlreiche Augenzeugen davon, dass sie ein Gewehr aus dem 6. Stock des Schulbuchlagers gesehen hatten. Im Krankenhaus kämpften währenddessen 14 Ärzte um Kennedys Leben. Sein Herz schlug zwar noch, doch er war bewusstlos, ohne Pupillenreflex. Aus einer Wunde am Hals entwich beim Intubieren Luft, ein Hinweis auf eine Luftröhrenverletzung. Es wurde ein Luftröhrenschnitt durchgeführt, das aber erfolglos.
Kennedy war vermutlich bereits hirntot, als er das Krankenhaus erreichte. Um genau 13 Uhr erklärte Dr. Camp Clark den Präsidenten der Vereinigten Staaten dann offiziell für tot. Die Nachricht ging um die Welt, besonders emotional. Nachrichtensprecher Walter Cronkite, der live im Fernsehen den Tod des Präsidenten verkündete und dabei selbst mit den Tränen kämpfte.
President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time, some 38 minutes ago. Vice President Lyndon Johnson has left the hospital. Presumably he will be taking the oath of office shortly and become the 36th President of the United States.
Obwohl texanisches Gesetz eine Obduktion in Dallas vorschrieb, setzte sich der Secret Service durch. Unterstützt von Jackie Kennedy, die darauf bestand, die Leiche noch am selben Abend nach Washington zurückzubringen. Noch auf dem Rollfeld in der Air Force One wurde Lyndon B. Johnson in Anwesenheit von Jackie Kennedy vereidigt. Es war eine Situation zwischen Trauer und politischem Pflichtbewusstsein, welches bei ihrem verstorbenen Mann immer an erster Stelle stand.
Die Obduktion erfolgte im Bethesda Naval Hospital, durchgeführt von Militärärzten ohne forensische Spezialausbildung. Viele Standards wurden nicht eingehalten. Keine Kopfrasur, keine Kleidungsanalyse, keine Rücksprache mit den Ärzten in Dallas. Die Wunden wurden als Einschüsse von hinten gedeutet, doch ein Film, der später veröffentlicht wurde, stellte diese Version in Frage. Der Zapruder-Film. Dazu aber später mehr.
Aber kommen wir mal zur Kernfrage. Wer hat geschossen und warum? Der Hauptverdächtige war schnell gefunden. Sein Name Lee Harvey Oswald. Während einige Zeugen auf den Grassy Knoll, einem kleinen grasbewachsenen Hügel neben der M Street, zeigten, konzentrierte sich die Polizei auf das Schulbuchlager. Dort hatte sich besagter Oswald am Morgen zur Arbeit gemeldet.
Zahlreiche Zeugen glaubten, vom Grassy Knoll Schüsse oder Rauch gesehen zu haben. Einige berichteten von Personen mit Ferngläsern oder Funkgeräten im Gebüsch. Hinweise, die bis heute Spekulationen nähren.
Laut offizieller Version war Oswald ein Einzeltäter. Doch die Aufnahmen, die wir vorher bereits erwähnt haben, zeigen Kennedys Kopf, der nach dem Treffer nach hinten schnellt. Also ein möglicher Hinweis auf einen Schuss von vorne aus Richtung des Grassy Knoll. Zu diesen Aufnahmen gibt es noch einige Infos, die wir dir jetzt kurz erzählen wollen. Der Zapruder-Film ist eine 26 Sekunden lange Aufnahme, welche den genauen Zeitpunkt des Attentats festgehalten hat. Er wurde von dem privaten Zuschauer namens Abraham Zapruder mit einer 8mm Kamera aufgenommen und gilt als die bekannteste visuelle Dokumentation in diesem berühmten Fall. Zapruder filmte von einer leicht erhöhten Position auf einem Betonsockel nahe des Staley Plaza, mit direktem Blick auf die Elm Street, wo die Präsidentenlimousine entlangfuhr.
Der Film wurde zu einem wichtigen, wenn nicht sogar dem wichtigsten Bestandteil um die Kennedy-Tragödie. Er diente der Warren-Kommission, dem House Select Committee on Assassinations und unzähligen Forschern als zentrale visuelle Quelle. Jahrzehntelang war die Aufnahme nicht öffentlich zugänglich. Einige Ausschnitte wurden erstmals 1975 im Fernsehen gezeigt, auf ABC. Heute ist der Film vollständig digitalisiert und online einsehbar.
Aber zurück ins Jahr 1963 und dazu, wie es damals so schnell zu einer Verhaftung und dem Namen Oswald kam. Als die Schüsse fielen und alle Polizisten das Gebiet durchsuchten, trafen sie in der Kantine des Schulbuchlagers auf Lee Harvey Oswald. Er war damals gerade 24 Jahre alt und seit wenigen Wochen dort angestellt. Sein Vorgesetzter bestätigte seine Identität und Oswald wurde nicht festgenommen, sondern verließ dieses Gebäude komplett unbehelligt. Er fuhr zunächst mit dem Bus, dann mit einem Taxi in den Stadtteil Oak Cliff. Dort begegnete er dann gegen 13.15 Uhr dem Streifenpolizisten J.D. Tippit. Zum Verständnis, JFK war zu diesem Zeitpunkt gerade mal 15 Minuten offiziell totgemeldet. Zwischen ihm und dem Polizisten kam es zu einem kurzen Wortwechsel. Dann zog Oswald eine Waffe und erschoss Tippit mit 4 Schüssen. Wenig später wurde er dann in einem Kino gestellt und unter heftigem Widerstand verhaftet. Bereits vor dem Kino hatte sich eine wütende Menschenmenge versammelt.
Zurück im Schulbuchlager entdeckte die Spurensicherung ein italienisches Repetiergewehr des Typs Carcano mit Zielfernrohr, versteckt hinter Bücherkisten. In unmittelbarer Nähe 3 Patronenhülsen. Auf der Waffe fand man Oswalds Fingerabdrücke. Die Kugeln stimmen mit den Projektilen überein, die im Präsidentenwagen gefunden wurden. Auch der Revolver, mit dem Tippit erschossen wurde, war auf Oswald registriert. Allerdings unter einem Pseudonym. Alec Hiddle.
Im Polizeipräsidium wurde Oswald stundenlang verhört. Jedoch ohne offizielle Tonbandaufnahmen oder vollständiges Protokoll. Journalisten hatten währenddessen weitgehend freien Zugang. Oswald trat mehrfach vor die Kameras der Presse und sagte immer wieder: Ich bin nur ein Sündenbock.
Er beteuerte wiederholt seine Unschuld. Für ihn war klar, man wollte ihn zum Täter machen. In der Öffentlichkeit jedoch war die Meinung längst gefallen. Die meisten Menschen glaubten, dass er der Mörder des Präsidenten war. Obwohl es konkrete Morddrohungen gegen Oswald gab, machte die Polizei den Zeitpunkt seiner Überführung ins Bezirksgefängnis öffentlich bekannt.
Am 24. November 1963 um 11.21 Uhr, also nur 2 Tage nach dem Attentat auf JFK, wurde Oswald dann in der Tiefgarage des Polizeipräsidiums erschossen, live übertragen im Fernsehen. Der Täter, Jack Ruby, ein Nachtclubbesitzer aus Dallas, bekannt für sein aufbrausendes Temperament und seine Kontakte ins organisierte Verbrechen.
Ruby feuerte aus nächster Nähe in Oswalds Bauch. Der Schuss war tödlich. Oswald wurde in das gleiche Krankenhaus gebracht, in dem kurz zuvor auch Kennedy vergebens behandelt wurde, das Parkland Memorial Hospital. Dort erlag auch der vermeintliche Täter seinen inneren Blutungen. Offiziell gab Ruby an, er habe Jackie Kennedy einen weiteren Gerichtsprozess ersparen wollen. Doch viele glaubten, Ruby wollte Oswald zum Schweigen bringen im Auftrag anderer.
Aber wer war denn nun Lee Harvey Oswald? Geboren 1939 in New Orleans, so wuchs er in instabilen Verhältnissen auf. Der Vater starb kurz vor seiner Geburt. Die Mutter war häufig überfordert. Oswald verbrachte Teile seiner Kindheit in Heimen und in Pflegeeinrichtungen. Er galt als Einzelgänger, mit Schwierigkeiten im sozialen Kontakt und einer Vorliebe für ideologische Texte. Früh interessierte er sich auch für den Marxismus.
Mit 17 trat er den US Marines bei. Dort wurde er im Umgang mit Schusswaffen ausgebildet, erhielt die Klassifizierung Sharpshooter, also Scharfschütze, und später Marksman, eine gute, aber nicht herausragende Schießleistung. Er sprach offen über sozialistische Ideale und brachte sich selbst Russisch bei. 1959, auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges, verließ Oswald freiwillig die USA und siedelte in die Sowjetunion über. Er beantragte die Staatsbürgerschaft, arbeitete in einer Radiofabrik in Minsk und heiratete Marina Brusakova, eine junge sowjetische Apothekerin. Das Paar bekam eine Tochter.
1962 kehrte Oswald dann überraschend in die USA zurück, mit Frau und Kind. Obwohl er in einem feindlichen Staat gelebt hatte, wurde er weder verhaftet noch verhört. Ebenfalls ein Umstand, der später immer wieder für Spekulationen sorgte. In Dallas lebte die Familie bescheiden. Oswald war beruflich nicht erfolgreich, galt als impulsiv und politisch radikal. Die letzten Monate vor dem Attentat arbeitete er in besagtem Schulbuchlager. Eine der Theorien lautet, Oswald handelte aus ideologischer Überzeugung. In seinen Augen war Kennedy ein Vertreter des Kapitalismus und Imperialismus, also Feindbild pur.
Aber es gibt Hinweise, dass er in den Wochen vor dem Attentat nicht alleine unterwegs war. In Mexiko-Stadt besuchte Oswald im Oktober 1963 die sowjetische und kubanische Botschaft, angeblich um ein Visum für Kuba zu beantragen. Sein Verhalten war auffällig. Die genauen Hintergründe dieses Besuchs sind bis heute nicht vollständig geklärt. Für viele ist dieser Vorfall ein wichtiges Puzzlestück.
Jack Ruby, der Oswald erschossen hatte, wurde 1964 wegen Mordes zum Tode verurteilt. Doch dieses Urteil wurde später aufgehoben. Grund dafür war ein formaler Fehler. Ein neues Verfahren war angesetzt, aber dazu kam es nie, denn Ruby starb 1967 an einer Lungenembolie, verursacht durch eine nicht behandelte Krebserkrankung. Sein Motiv? Auch das bleibt rätselhaft. Freunde beschrieben ihn ja als impulsiv, aber andere glauben, Ruby handelte nicht alleine. Dass er es für Jackie getan hat, war auch eher unwahrscheinlich.
Marina Oswald, also die Frau des Täters, erfuhr durch die Medien von der Festnahme ihres Mannes. Sie durfte ihn noch einmal im Gefängnis besuchen. Sie schilderte ihn als ruhig, aber verängstigt. Mit nur 22 Jahren war sie plötzlich alleinerziehend, isoliert, inmitten eines nationalen Skandals. Teilweise wurde sie vom Secret Service geschützt, gleichzeitig war sie ständiger Anfeindung ausgesetzt. Anfangs glaubte sie an die Schuld ihres Mannes. Doch später, vor allem ab den 90er Jahren, änderte sie ihre Meinung. Auch ihre beiden Töchter äußerten öffentlich Zweifel an der Alleintäterschaft.
Ja, und währenddessen stand die USA nach dem Tod von Kennedy unter Schock. Die öffentliche Trauer war gewaltig. Sportveranstaltungen wurden abgesagt, Broadway-Shows abgebrochen, TV-Sendungen unterbrochen. Am 25. November, dem Tag des Staatsbegräbnisses, versammelten sich sogar in Berlin mehr als 250.000 Menschen vor dem Rathaus Schöneberg. Genau dort, wo Kennedy nur 4 Monate zuvor seine berühmte Rede gehalten hatte.
Das Mitgefühl galt vor allem Jackie Kennedy und den Kindern, Caroline und John Jr. Für viele Amerikaner war es eine doppelte Niederlage. Zum einen natürlich der Verlust eines Präsidenten, aber auch das Gefühl, dass so etwas im eigenen Land überhaupt passieren konnte. Gleichzeitig wurden die Zweifel an der offiziellen Version immer größer. Besonders die Ermordung Oswalds durch Ruby mitten im Polizeihauptquartier, ja, das ließ viele zweifeln. Wollte man vielleicht verhindern, dass Oswald sprach?
Eine Umfrage aus dem Jahr 1966 zeigte, nur 29% der US-Amerikaner glaubten an die Alleintäterschaft Oswalds. Die Mehrheit ging entweder von einer Verschwörung aus oder war sich unsicher. Kritische Stimmen kamen auch aus dem Ausland. In London gründete sich das Who Killed Kennedy Committee, dem unter anderem der Philosoph und Friedensaktivist Bertrand Russell angehörte.
Der Journalist Mark Lane veröffentlichte 1966 das Buch Rush to Judgment, ein Bestseller. Er kritisierte darin die Arbeit der Warren-Kommission scharf. Auch andere prominente Stimmen, etwa der Nobelpreisträger Linus Pauling, äußerten Zweifel. Viele waren überzeugt, Kennedy wurde ermordet, weil er sich für eine Politik der Entspannung, für Abrüstung und bessere Beziehungen zur Sowjetunion einsetzte.
Man musste also handeln. 1967 empfahl die CIA intern, Kritiker der öffentlichen Version gezielt als Verschwörungstheoretiker zu diskreditieren. Der Begriff Conspiracy Theorist wurde ab diesem Zeitpunkt zunehmend negativ aufgeladen. Ein Image, das wir bis heute kennen, sicherlich auch etwas gerechtfertigt.
Nach Kennedys Tod veränderte sich die politische Landschaft spürbar. Der Vietnamkrieg eskalierte. Es folgte die Watergate-Affäre, innenpolitische Unruhen, der Vertrauensverlust in Regierung und Institutionen. Für viele endete mit diesem 22. November 1963 die Hoffnung auf ein besseres Amerika.
Kennedy war für viele Menschen mehr als nur ein Präsident. Er war ein Symbol für Hoffnung, für Wandel, für Idealismus. Seine Amtszeit wurde später als Camelot bezeichnet, in Anlehnung an die sagenumwobene Tafelrunde. Ein kurzer, leuchtender Moment, der gefühlt erst wieder im Ansatz mit Barack Obama zurückkehrte und durch Donald Trump bis ins Letzte aktuell vernichtet wurde.
Aber warum glauben so viele Menschen nicht an die offizielle Version? Der Journalist Tom Bethel brachte es auf den Punkt. Ein traumatisches Ereignis braucht eine große Erklärung. Ein kleiner, verwirrter Kommunist reicht nicht.
Ja, und damit kommen wir zu den bekanntesten Theorien und auch Verschwörungstheorien rund um das Kennedy-Attentat. Wir starten mit der Grassinol-Verschwörung. Die Kernaussage war ja hier, Lee Harvey Oswald war nicht alleine. Ein zweiter Schütze soll von vorne gefeuert haben, eben vom Grassy Knoll und das direkt auf Kennedy. Die Begründung lag ganz klar hier im Zapruder-Film. Es zeigte, wie Kennedys Kopf nach hinten geschleudert wurde, was ja auf einen Frontaltreffer hindeuten könnte. Zeugen haben aber auch berichtet, dass sie Rauch und Schüsse vom Hügel gesehen hätten. Tonanalysen aus Polizeifunkaufnahmen deuteten auch auf 4 anstatt 3 Schüsse hin. Also das würde bedeuten, dass diese offizielle Einzeltätertheorie unvollständig oder falsch war. Mindestens ein Schütze war beteiligt. Die Frage tat sich also auf, wer hier vielleicht gedeckt wurde. Was glaubst du zu dieser Theorie, Wolfi?
Ich glaube, dass es jedem schwerfällt per se, dass so ein großes geschichtliches Attentat wirklich von einer einzigen Person ausgeführt werden kann, dass das überhaupt möglich ist, dass eine einzelne Person sowas durchzieht. Erstmal von vornherein. Das fällt einem schwer zu glauben. Vor allem in diesem großen, damals starken Amerika, die sich auch ganz stark präsentieren wollten. Es kann nicht sein, dass unser Amerika durch eine einzelne Person erstmal klein gemacht wird. Ganz grundsätzlich. Mhm. Dann habe ich natürlich auch den Film gesehen. Ich kenne diese Polizeifunkaufnahmen und so weiter. Und wie immer, wenn man dieses Rabbit Hole einmal öffnet, wenn man da etwas sehen möchte, kann man es tatsächlich auch sehen. Also ich verstehe schon diesen Punkt, dass der Kopf nach hinten geschleudert wurde. Aus welchem Grund das jetzt aber sicher war, lässt sich auch nicht zweifelsfrei aus dem Video für mich raussehen.
Für mich war es auch schon immer, also ich habe den Film auch schon öfter gesehen. Im Zuge der Recherche jetzt natürlich auch nochmal angeguckt. Für mich sieht es ganz klar wie ein Treffer von vorne aus. Und auch diese Kugel, die ja quasi durch die Schulter, dann durch den Hals und dann nochmal jemanden trifft, das wirkt für mich alles nicht plausibel. Also es gibt ja auch ganze Zeichnungen online, wie diese Einschusslaufbahn war und wie es hätte sein können. Aber für mich macht es auch wenig Sinn.
Aber wenn es wirklich 2 Schützen waren, dann hätten die sich ja wahnsinnig gut absprechen müssen, weil die ja von unterschiedlichen Seiten aus auf den Präsidenten gefeuert haben und hätte ja irgendwie ein Walkie-Talkie finden müssen oder was weiß ich. Also Handys hatte man
warum
ja damals nicht.
Warum, sobald der erste abgefeuert hat?
Das ist ja schon eine relativ schnelle Zeitfolge.
Ich finde ja auch, dass dadurch, dass sich der Wagen auch bewegt hat, unglaublich schwer. Ne? Also er war jetzt nicht schnell unterwegs, aber das sind ja alles.
Auf einmal hat er sich bewegt, genau. Mhm. Also das macht die Nummer zumindest schwierig mit 2 Leuten zu arbeiten, da muss ja wirklich, okay, zu dem Zeitpunkt an der Stelle, man zoomt mit so einem Scharfschützengewehr ja jetzt auch nicht in einer halben Sekunde hin, man muss das ja vorbereiten und man muss ja dann der Wind und was weiß ich, was da alles dazukommt und dass man das von 2 Richtungen geschafft hat mit unterschiedlichen Windrichtungen, bliblablub.
Und Oswald war kein guter Schütze, er war mittelmäßig, haben wir gehört.
Das ist richtig.
Ja. Also das ist ja auch nochmal so ein Punkt. Also ich kann es mir auch nicht vorstellen, dass es er alleine war. Vielleicht war das auch der Grund, warum er beseitigt wurde.
Ich muss aber noch dazu sagen, dass ich immer aufpassen muss, seit ich Der Anschlag von King so intensiv gesuchtet habe, dass ich in meinem Kopf immer aufpassen muss, was hat ein King jetzt da rein interpretiert so, in die Nummer und was dann wirklich real. Dafür mischen sich so ein, zwei Sachen im Kopf drin. Aber ich sag mal so, es ist keine reine Aluhüt-Geschichte oder so oder ein reines Konstrukt, was sich die Leute gemacht haben. Es sind berechtigte Zweifel.
Absolut.
Auch wenn man die doch vielleicht heutzutage mit moderner Technik und blablablub vielleicht rekonstruieren könnte.
Ach, ich glaube, die Forensik hätte dieses Mal wahrscheinlich, also hätte jetzt in der jetzigen Zeit das wahrscheinlich viel besser aufklären können.
Können wir den nicht ausbuddeln und noch gucken, ob die Knochensplitter richtig passen? Theoretisch.
Aber du siehst ja, auch im Fall Brian Koberger, wo man sich nicht sicher ist, ob da noch ein zweiter Täter mit dabei war, wurde jetzt auch durch ein Plea Deal umgangen. Also, es ist ein Fall aus 22. Also von daher.
Das stimmt, ja. Aber ist im Bereich des Realistischen.
Absolut. Also die finde ich jetzt auch nicht so weit hergeholt. Also wir kommen ja noch zu ein paar. Aber die vom zweiten Schützen, da bin ich auch sehr nahe dran, ja.
Ich bleibe bei einem.
Ah, okay. Ja, mach mal weiter. Da kommen ja noch welche.
Die CIA-Verschwörung. Mord aus den eigenen Reihen. Das ist die Kernaussage. Teile der CIA planten und führten das Attentat aus. Das Motiv? Kennedy hatte nach der missglückten Schweinebucht-Invasion 61 angekündigt, die CIA, Zitat, in 1000 Stücke zu schlagen. Da müssen wir ein bisschen ausholen. Die Schweinebucht-Invasion war ein gescheiterter Versuch der USA im April 61, die kommunistische Regierung von Fidel Castro in Kuba zu stürzen. Um die 1400 kubanische Exilanten, ausgebildet von der CIA, landeten an der Südküste Kubas, um einen Aufstand auszulösen. Doch Castros Truppen schlugen die Invasion schnell zurück. Präsident Kennedy hatte den Plan übernommen, aber keine offene Militärhilfe geleistet. Die Operation wurde ein Fiasko. Das Ereignis stärkte Castros Macht und verschärfte den Kalten Krieg zwischen den USA und der Sowjetunion. Die Theorie ist also, die CIA nutzte Oswald entweder als Werkzeug oder ließ ihn als Sündenbock erscheinen. Auch die Vertuschung nach dem Attentat soll von der CIA gelenkt worden sein.
Ja, also das geht jetzt schon wieder sehr in Hollywood-Manier, ne? Aber also den Ansatz verstehe ich schon. Also ich will gar nicht wissen, was da immer so im Hintergrund alles gemauschelt wird. Aber also, den Präsidenten umzubringen ist halt schon...
Ja, das hat so die 9-11-Größe. Ja. Also da bin ich sehr vorsichtig, gerade weil die CIA auch sehr einfach ist, für solche Theorien heranzuziehen, weil aus Gründen natürlich nicht offen ist, was die alles so machen im Hintergrund. Und ja, sie machen auch komische Sachen im Hintergrund, die wir alle nicht wissen. Aber ich sag mal, ich finde es ein bisschen zu einfach. Und wenn ich die CIA wäre und das machen möchte, dann hätte ich mir jemand anderen als den Oswald ausgesucht.
Aber glaubst du nicht, dass gerade solche Personen immer super leicht zu manipulieren sind?
Das schon, aber das Risiko, dass es schief geht, war viel zu hoch bei einem nicht perfekten Schützen, bei seinem Hintergrund und so weiter. Also ich finde nicht, dass er der sichere Kandidat war, mit
vielleicht
dem der Anschlag...
Vielleicht gab es deswegen den zweiten Schützen, der vielleicht von der CIA war.
Der eine der war quasi die Ablenkung und der andere dann...
Der hat vielleicht den Kopfschuss ausgeführt.
Ich verstehe, wohin du willst.
Also man muss ja immer aufpassen, dass man hier nicht komisch wie ein Schwurbler klingt.
Ja, wir legen ja nur laut.
Also das ist ja jetzt was, ne? Also man hätte einen Sündenbock, man hätte seine Fingerabdrücke auf der Waffe. So, und der erste Schuss ging ja daneben.
Ja, verstehe.
Alles eine geplante Ablenkung?
Ja, aber ich weiß auch nicht. Also dieser Gedanke will bei mir einfach nicht in den Kopf rein. Das ist bei dieser Nummer so, das ist bei 9-11 so und so weiter, dass eine Regierungsorganisation so auf diese Art und Weise für welchen Umbruch auch immer sorgen will, das kann ich nicht.
Aber es gab ja auch noch eine andere Verschwörung, die genau in dieses Loch auch nochmal reinsticht. Aber davor wollen wir uns noch eine andere Verschwörung angucken, nämlich die Mafia. So,
erzähl
was mal. Hat denn jetzt die Mafia damit zu tun? Also es gab diese Überlegung, dass eben das organisierte Verbrechen sich an Kennedy rächen wollte. Möglicherweise mit Hilfe des Geheimdienstes. Also vielleicht war es auch ein Zusammenspiel von allem. Die Mafia hat nämlich angeblich JFKs Wahlsieg 1960 durch Wahlmanipulation in Chicago unterstützt. Also so munkelt man. Und im Gegenzug dafür soll die Mafia ja eine politische Rücksicht eingefordert haben. Also dass man vielleicht Sachen machen kann, ohne dass die immer gleich so verfolgt werden. Aber das ist nicht passiert, sondern Robert Kennedy, also der Bruder von JFK, der war zu diesem Zeitpunkt Justizminister und der ist super aggressiv gegen die Mafia vorgegangen. Und dann gab es ja noch diesen Mittelsmann, sage ich jetzt mal, Jack Ruby, also der Mann, der Oswald erschossen hatte und der ja nachweislich Verbindungen zur Mafia hatte. Und vielleicht ist es ja so gewesen, dass Ruby Oswald für die Mafia zum Schweigen bringen wollte, damit der nicht den größeren Plan vermittelt. Dann ist aber immer noch die Frage, wie passt Oswald ins Konstrukt der Mafia? Weil das passt so gar nicht zu seinem Ansatz.
Nee, nicht wirklich.
Also das ist auch eine Verschwörung, das ist die Mafia-Verschwörung. Also wirklich, also Kennedys Fall ist ja gespickt mit solchen Theorien.
Also da gibt es bei mir kaum Unterstützung.
Ja, ich bin da auch eher
Bauchgefühl ist da eher raus. Also ich auch ganz grundsätzlich diese Ruby-Nummer in dieser ganzen Sache. Für mich war das immer eine Kurzschlussreaktion von einem Bürger und sonst nichts.
Ich finde schon, dass solche Menschen aus dem kriminellen Milieu natürlich für sowas berufen werden können. Also
das, ne, ist,
das ist halt alles eine Frage des Geldes. Deswegen, in welcher Form der das jetzt gemacht hat, ich glaube nicht, dass es einfach aus der Empathie für Jackie Kennedy heraus passiert
ist. Nee, einfach nur, der hat unseren Präsidenten abgeknallt, den knall
ich
auch
so ab. Patriot Act mäßig.
Ja. Also auch noch was Stolzes.
Naja, kann auch sein.
Also das ist bei mir eher so. Und ganz ehrlich, wenn ich diesen Oswald von vornherein hätte umbringen wollen, dann hätte ich halt hinter ihm gewartet, nachdem er ihn erschossen hat.
Dann hättest du keinen Sündenbock mehr gehabt.
Ich ziehe meine Aussage zurück.
Ja.
Darfst du nicht alles entlarven, was ich hier sage? Ja. Das wäre untergegangen. Okay, also Mafia ist raus bei
beiden.
Ja,
ich bin schon.
Aber vielleicht ja nicht die Deep State Verschwörung. Die Kernaussage hier: Kennedy störte die Interessen mächtiger Gruppen innerhalb von Militär, FBI und Geheimdiensten.
Also so ein bisschen die CIA-Nummer.
Ja.
Ja.
Das Motiv im Hintergrund: er wollte sich aus Vietnam zurückziehen, er sprach offen von Entspannung mit Moskau und Rüstungsabbau, was viele damals nicht wollten. Und manche sahen da J. Edgar Hoover, den FBI-Chef, oder hochrangige Militär als Mitwisser oder vielleicht sogar Drahtzieher. Sprich, das Attentat war angeblich ein Staatsstreich im Hintergrund zur Wahrung der Machtbalance im Kalten Krieg. Das geht schon sehr in diese CIA-Nummer vom Prinzip her, dass wieder von innen heraus die Politik beeinflusst wurde, weil der Kennedy nicht so gehört hat, wie sie es gerne wollten.
Also ihr sagt ja eins, wenn das so einfach machbar wäre, dann wäre Trump nicht mehr da.
Man hätte zumindest dieses Thema deutlich häufiger, als es in der Geschichte passiert ist.
Aber es gibt ja schon auch gewisse Operationen und Missionen, von denen ja teilweise nicht mal die Präsidenten was wissen, ne?
Also sagt das, man zumindest, ja.
Also das heißt, es müsste ja Leute geben, die Sachen machen dürfen, ohne dass es der Präsident weiß. Also so in der Geheimhaltungsstufe, sage ich jetzt mal. Das sind am Ende ja auch nur mächtige Männer. Könnte ja schon sein.
Theoretisch ja. Praktisch kann ich es mir nicht vorstellen.
Du glaubst viel zu sehr ans Gute im Menschen.
Total, immer.
Das ist schrecklich.
Ich sehe immer erstmal das Gute und bin dann immer wieder überrascht, wie falsch ich liege.
Ja, siehst du. Naja, aber auf jeden Fall, also das, da gehe ich schon auch noch mit. Also es ist wie mit dem zweiten Täter und der CIA. Also das sind Sachen, die sind für mich im Rahmen
des Möglichen. Die sollte man zumindest ordentlich untersuchen.
Genau, im Rahmen des Möglichen.
Richtig,
ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, es geht um Politik und das darf man ja auch nicht unterschätzen. Und da sind immer noch Kuba und die damalige Sowjetunion mit involviert in dieser Verschwörungstheorie beziehungsweise in diesem, ja, in dieser Vielzahl von Theorien. Und es heißt so ein bisschen, ist es die Theorie Rache für die Kennedy-Politik. Es geht zum einen um Kuba, also Fidel Castro haben wir ja vorher schon gehört. Vielleicht war das Attentat die Vergeltung für die US-Invasion. Und dann ist auf der anderen Seite natürlich noch die Sowjetunion. Oswald hatte ja auch zuvor in der UdSSR gelebt und man vermutet vielleicht, dass dort vom KGB, dass er da angeworben wurde und dass er da quasi, ja, wie so eine Art Programmierung, dass da stattgefunden hätte, dass er in die USA zurückgeschickt wurde, um dieses Attentat zu vollziehen.
Vielleicht wusste er gar nicht, dass er das Attentat gemacht hat.
Vielleicht wurde programmiert und
deswegen hat er auch, abgestritten. Der ist halt einfach so ein Brainwash-mäßig, kam das Codewort per Telefon, ist er hingefahren, hat es gemacht und er wusste es danach gar nicht mehr.
Oh,
wow, gut. Ich hab's gelöst. Endlich.
Naja, aber es gibt trotzdem an dieser Verschwörungstheorie wie bei allen anderen auch eben die Problematik, dass es keine eindeutigen Beweise dafür gibt. Also natürlich passt vieles nicht zusammen, natürlich ist vielleicht manches durchgerutscht, was jetzt als Verschwörung oder als Plan irgendwie wahrgenommen werden kann. Es hätten beide Seiten machen können, es hätten beide Seiten umsetzen können, aber man muss sich schon dessen bewusst sein, dass ein Attentat auf den Präsidenten der Vereinigten Staaten ja ein unglaubliches Eskalationsrisiko bedeutet. Also ob diesen Schritt wirklich zwei dieser Staaten gegangen wären, weiß ich jetzt nicht.
Also in dieser angespannten Zeit damals hätte man ja auch sagen können, also es waren sicher die Russen, na denen zeigen wir es jetzt. Das hätte durchaus passieren können.
Naja.
Richtig.
Ganz spannend. Ich gucke übrigens gerade auf Netflix die Serie Zero Day mit Robert De Niro.
Mega.
Geht genau um das Gleiche.
Richtig.
ob man es den Russen zuschieben will oder nicht und Geheimbünde und Sondereinsätze und Waffen, neurologische Waffen, also ganz spannend, schlägt genau in dieselbe Kerbe.
Geheimbünde ist ein ganz gutes Thema. Es gibt noch so ein paar weitere Theorien, die wir zumindest mal kurz anreißen wollen. Es gibt nämlich auch so eine Geheimbundtheorie. Manche glauben, Kennedy habe sich mit den Freimaurern oder anderen Eliten angelegt.
Na, das ist immer einfach, ne?
Es ist mir zu einfach. Ja, das macht schon gar keinen Spaß, darüber nachzudenken. Wirtschaftsinteressen? JFKs Pläne zur Reform des Federal Reserve Systems und zur Einschränkung von Großbanken sollen ihm gefährlich geworden sein.
Da sind wir wieder mit dabei, hat die Reichen und Mächtigen verärgert.
Ja, so eine weitere Richtung, ja.
Aber jetzt kommt die beste.
Alien-UFO-Komplex. Eine Randtheorie behauptet, Kennedy wollte UFO-Informationen freigeben, was die mächtigen Kreise natürlich verhindert haben wollten und sollten.
Also alles, was um die Area 51 geht und um UFO-Akten und so. Ja, wahrscheinlich war
es
das.
Es ist, glaube ich, einfach nur faszinierend, was alles rausgekramt wird, um das begreiflich zu machen, was man einfach nicht verstehen kann oder verstehen mochte damals zu dieser Zeit.
Ist ja wie überall. Es ist viel zu einfach zu sagen, naja, der war es halt. Die Menschen brauchen immer noch mehr.
Sie der Satz von dem Journalisten war
eins zu eins. Es ist genau das. Und natürlich kann man viel hineininterpretieren. Ich glaube auch nicht, dass es jetzt einfach so passiert ist. Glaube ich nicht. Ich glaube, da waren schon noch mehr Leute mit drin verstrickt. Ich glaube, dass es zwei Täter waren. Aber aus welchen Gründen werden wir, gehe ich jetzt mal davon aus, nie erfahren. Und das finde ich das Spannende dran, weil im Zuge der Recherche, man hat ja eine Flut an Nachrichten, an Beiträgen, an wer was zu wissen glaubt. Und ich muss auch selber sagen, ich habe mit 7 Jahren bei meinem Opa, das war so ein Buchband über die Mysterien der Welt, da war von den Pyramiden bis hin zum JFK-Attentat alles drin. Und das habe ich bereits mit 7 Jahren komplett durch und fand es total spannend, wie lange das jetzt schon her ist. Das ist jetzt fast 30 Jahre her, dass mich das erste Mal beschäftigt hat.
Spannend,
und
ja,
dass es immer wieder aufploppt und dass es wirklich schwierig ist, in dem ganzen Informationswust auch wirklich die richtigen Informationen zu ziehen, die begründet sind, ne, die verifiziert sind. Und ich finde es auch ganz spannend, dass, obwohl es in den letzten Amtszeiten von Präsident Biden und auch von Präsident Trump immer wieder zu Aussagen kam, wir veröffentlichen neue Akten, dies, das, Ananas, haben sie auch gemacht, aber immer nur so scheibchenweise. Und eigentlich, obwohl jetzt nochmal irgendwie 5000 Seiten oder Schlag mich tot Seiten nochmal veröffentlicht wurden, schlauer sind wir trotzdem nicht.
Werden wir wahrscheinlich auch nie 100% werden.
Ich glaube, jeder wartet immer noch auf das eine Dokument, das dann alles aufklärt. Aber ich glaube, das gibt es schlicht und ergreifend einfach nicht.
Und das ist wunderbar, dass das nicht aufgeklärt wurde, ist doch super, dass wir so viele Jahre später heute noch Spaß daran haben, zu diskutieren und Theorien zu wälzen und sich reinzufuchsen. Es ist aus rein egoistischer Sicht schön, dass es nicht aufgeklärt wurde.
Ich glaube, das ist ja mit allen Verschwörungstheorien. Beim Endeffekt ist es ja heute so eine Mischung aus True Crime Fall und Verschwörungstheorie-Folge.
Richtig,
ne?
Ja.
Und das ist ja was, was wir immer bei Verschwörungstheorien irgendwie so mitbekommen. Die Menschen wollen einfach glauben, dass da mehr ist als die einfachste
Definitiv.
Antwort, die es gibt.
Definitiv.
Und es war schon immer, es sind die da oben, es sind die Reichen und die Mächtigen. Und dass da was dran ist, brauchen wir auch überhaupt nicht wegdiskutieren. Dass es viele Menschen gibt, die das ausnutzen, die Machtverhältnisse ausnutzen, die korrupt sind und schlimme Dinge tun. Alles absolut richtig. Aber vielleicht steckt nicht hinter allem irgendwas Geplantes, Mastermäßiges. Dass es bei JFK so war, ich glaube schon. Was es war, keine Ahnung. Aber es ist sehr interessant, darüber zu sprechen.
Es ist und bleibt eines der größten ungelösten Rätsel unserer Zeit. Du kannst auch gerne deine Theorie uns mal schicken, was du für plausibel hältst. Vielleicht kennst du noch eine weitere Verschwörungstheorie. Schick's einfach mal rüber, creepyhour@starfm.de oder einfach über die Socials rüber schicken.
Vielleicht gibt's ja noch ganz andere Ansätze. Vielleicht sagt auch jemand, der lebt noch. Könnte auch sein.
Auf dieser berühmten Insel, auf der Elvis rumrennt und Jim Morrison
Tupac,
und
alle.
Das muss eine Mega-Insel
sein. Ja, wirklich.
Vielleicht komme ich da auch mal hin.
Spannender Fall, mal so ganz anders und irgendwie gefühlt jeder kennt den Fall, ja. Aber manchmal gerät sowas ja auch ein bisschen in Vergessenheit und hoffe, es regt dich ein bisschen an, vielleicht selber nochmal den Zapruder-Film zu gucken oder vielleicht einfach nochmal so ein bisschen einzulesen, in die Akten auch reinzulesen. Das, was veröffentlicht wurde, kann man ja nachlesen. Auf jeden Fall kann man sich damit stundenlang beschäftigen.
Ich werde jetzt das machen, weil ich eigentlich schon im Vorfeld vor dieser Folge machen wollte. Ich werde es nochmal Stephen King, Der Anschlag, werde ich mir nochmal zumindest als Hörbuch so ins Auto mitnehmen und nochmal durchsuchten. Vielleicht komme ich ja da nochmal auf diese letzte eine. Vielleicht hat ja Stephen King recht.
Vielleicht. Man weiß es nicht. Es bleibt spannend. Es bleibt mystisch. Aber dann war es jetzt wirklich für heute. Vielen Dank, dass du wieder mit dabei warst.
Bleib gesund.
Das sowieso.
Creep it real.
And scary on.
Bis dann.
Bye, bye.